Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vielleicht sind Sie ja gerade erst aufgewacht oder es ist auch schon ein paar Stunden her. Auf jeden Fall vermute ich, dass Sie ab morgen wahrscheinlich anders in den Tag kommen. So heißt nämlich das neue Buch von Christoph Ribbert, der darin eine sehr überraschende und anregende Geschichte des Aufwachens erzählt. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Bei manchen sind es die Kleinkinder, bei anderen mechanische Geräte. Einige kriegen es ganz ohne Hilfe hin und immer seltener dürfte es ein Hahn sein, der dafür sorgt, dass sein Besitzer aus den Federn kommt. Wie wir aufwachen und in den Tag kommen, das ist ganz individuell und doch erzählt es viel über den jeweiligen Zeitgeist und die Kultur, in der jemand wach wird. Das ist mir beim Lesen des Buchs, über das wir jetzt sprechen, erst nochmal so richtig klar geworden. In den Tag heißt es eine kurze Geschichte des Aufwachens. Geschrieben hat es Christoph Ribbert, Amerikanist an der Uni Paderborn und Verfasser wunderbarer Kulturgeschichten, zum Beispiel über das Restaurant, das Neonlicht oder auch den Basketball, um mal nur einige zu nennen. Und ich freue mich, jetzt mit ihm übers Aufwachen zu sprechen. Herzlich willkommen, Christoph Ribbert.
Vielen Dank.
Es ist ein bisschen platt, habe ich mir gedacht, so einzusteigen, aber ich kann es mir trotzdem nicht verkneifen. Wie sind Sie denn heute aufgewacht?
Etwas früh leider. Ich war ein bisschen nervös, weil ich ja diesen Termin mit Andrea Gerg hatte.
Also da grätscht auch vieles ins Aufwachen rein, was uns so erwartet am Tag.
Ja, glaube ich schon. Aber es war trotzdem okay. Ich habe mich an einen Traum erinnert und das ist irgendwie, finde ich, immer schön, wenn man so noch was mit rüber nimmt.
Also ob sich jetzt jemand, Sie mussten gar keinen Wecker wahrscheinlich bemühen.
Nee, aufgeschreckt.
Aber das, ob man jetzt was für einen Wecker man hat oder ob man tatsächlich vom Hahnenschrei wach wird, also diese Art des Wachwerdens, das ist ja tatsächlich so ein richtiges Symptom für eine bestimmte Lebensweise.
Ja, also zum Beispiel um 1900 in der Hochzeit des industriellen Kapitalismus hieß so ein populäres Weckermodell Terror. Also so, und das, weil es halt so super laut klingelte und zwei Klingeln hatte, weil die Leute halt dringend aus dem Bett mussten. Also da waren die Leute halt ein totales Schlafdefizit und brauchten so richtig heftige Technologie, um rauszukommen.
Wobei diese Erfindung des Weckers, das ist mir ja auch in Ihrem Buch erst nochmal so klar geworden, das ist ja so ein richtiger Epochenwandel. Vorher sind die Leute ja ganz anders wach geworden. Was passiert denn da mit der Erfindung der Uhr und dem Wecker?
Genau, das ist im Mittelalter, also die allermeisten Leute wachen im Mittelalter von der Sonne auf, von der muhenden Kuh, vom krähenden Hahn, von schreienden Kindern. Also niemand hat eine Uhr, schon gar keinen Wecker. Aber es gibt halt ein paar Leute, Mönche in Klöstern, die müssen halt nachts raus, weil sie beten müssen, irgendwie 4 Uhr morgens oder so, also zu einer abstrakten Uhrzeit. Und das war auch eben nichts Unwichtiges, also dieses Beten war halt, also das musste man, das war die absolute Pflicht jedes Mönchs. Und dann hatten die so Sanduhren, Wasseruhren, die Geräusche machten, oder hatten so einen Klosterdiener, der aufwachte, aber auf den konnte man sich natürlich auch nicht verlassen, der hat dann auch verschlafen oder so. Und also haben die halt getüftelt und getüftelt, bis sie irgendwann diese mechanische Uhr hatten, eben die Tick-Tack-Uhr, und die dann eben aber auch geklingelt hat. Also das war dringend notwendig, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und dieser Mechanismus hat dann alles verändert. Also eigentlich, also selbst wenn man heute vom Smartphone wach wird, ist das eigentlich immer noch genau dieselbe Technologie, eben eine Uhr und ein Wechsel. Signal.
Und beginnt damit auch direkt dieser ständige Selbstoptimierungsversuch und dass man eben immer leistungsbereit ist, das, was heute dann eben so eine smarte Matratze auch schon mit uns macht, dass wir sofort fit sind und wieder arbeiten können?
Ja, das fand ich schon überraschend bei diesen Mönchen im Mittelalter. Also da gibt es ja viel so heiligen Biografien, also Geschichten über besonders perfekte Mönche. Und da wird das immer wieder betont, dass die eben aufgewacht sind, dass die zwischen dem ersten Gebet um 4 Uhr morgens und dem zweiten um 7 Uhr nicht nochmal schlafen gegangen sind, sondern die ganze Zeit weiter gebetet und meditiert haben und so weiter. Also im Grunde hatten die sich auch schon optimiert und das wurde dann auch sehr respektiert, wenn jemand eben nicht wieder ins Bett ging, sondern morgens schon richtig da war. Genauso eigentlich, wie das heute bei Influencern dargestellt wird, wenn es heißt irgendwie, wach um 5 Uhr morgens auf und dann wirst du dein Leben optimieren.
Und dann soll man ja direkt an den Schreibtisch rennen und irgendwie 3 Seiten morgen Schreibroutine machen. Das ist ja auch so ein Kreativitätsidee, dass man da irgendwie besonders fit ist. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Also wenn Sie zum Beispiel an so ein Buch schreiben?
Es ist mir sehr peinlich, aber jetzt als Wissenschaftler würde ich sagen, das ist totaler Quatsch. Ja? Also man sollte sich nicht so optimieren. Das ist alles nur ein Zeichen von viel zu viel Druck auf uns. Ja? Also dass man morgens aufwacht und gleich 3 Seiten schreibt.
Julia Cameron hat es erfunden, muss man dazu sagen.
Genau, also als Wissenschaftler bin ich da komplett dagegen. Als Privatperson mache ich das seit Jahren. Also ich habe irgendwann halt, bin ich Julia Cameron, also habe ich mal was über sie gelesen. Und seitdem mache ich das wirklich fast jeden Morgen. Und ich habe aber keine Ahnung, ob das jetzt mein Leben besser macht oder mein Leben ruiniert. Ich weiß es nicht genau, aber ich mache es tatsächlich. Also zumindest, also es hilft tatsächlich, glaube ich, schon so beim Kreativsein, weil man halt so immer halt Ideen aufschreibt. Und der Morgen ist tatsächlich keine so eine schlechte Zeit dafür, weil man eben noch nicht so ganz da ist, noch nicht so selbstkritisch ist und vielleicht dann wirklich da was hinkriegt, was man nachmittags oder abends nicht mehr hinbekommen würde.
Also es ist scheinbar ein ganz besonderer Zustand, in dem wir so beim oder nach dem Aufwachen sind. Da haben Sie auch so ein super schönes Beispiel gleich am Anfang, wie Paul McCartney quasi im Halbschlaf so einen Welthit, ein späterer, einfällt. Also das ist tatsächlich auch so eine gute Möglichkeit, diese Blase des Wachwerdens, wo eben Kreativität, Kunst, Musik, Literatur entstehen können. Da haben Sie auch viele Beispiele im Buch.
Ja, aber ich würde es nicht verallgemeinern. Also klar, Paul McCartney ist dieser Welthit, den ich natürlich nicht erwähnen werde, weil das Buch muss verkauft werden.
Ja, das ist schön aufgebaut, bis die Auflösung kommt.
Ich kann es kurz ansingen, vielleicht, nein. Aber genau, also aber das ist ja total selten. Also das ist die Magie des Morgens. Klar wird das irgendwann mal passieren, dass man die Idee für einen Roman träumt und dann hinüberrettet in den Tag. Also das kann schon sein. Aber es wäre jetzt, glaube ich, totaler Quatsch, wenn die Leute das von sich erwarten. Also ich glaube dann schon, also ich bin kein Lebensberater, aber was ich aus dem Buch mitnehme ist, dass dieser Druck immens ist auf Menschen, morgens zu funktionieren. Und dass ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist wirklich diesem Druck irgendwie zu widerstehen.
Aber was ich auch gelernt habe in Ihrem Buch, dass es zwar vielleicht jetzt nicht unbedingt die tollste Phase für Kreativität ist, aber dass viel Kreatives um den Morgen herum erfunden wurde. Also meinetwegen, das ganze Werk von Marcel Proust beruht ja quasi auf dieser Idee, morgens wach zu werden und irgendwie Erinnerungen zu wecken. Oder da, was ich ganz toll fand, war Lyrik. Da haben Sie beschrieben, wie das Thema Morgen wirklich viele beschäftigt. Vor allem ein Arthur Hatto und sein Großprojekt Aufwach, Liebesgedichte aus rund 50 Sprachen. Wie haben Sie denn das gefunden?
Ja, nun, das kann man in der Universitätsbibliothek begutachten. Das ist ein 850-seitiger Sammelband, der sich nur mit Morgenlyrik beschäftigt. Also nur, noch genauer, nur mit Lyrik über Liebespaare, die sich am Morgen trennen. Und das ist wirklich ein fantastisches Buch. Und es geht halt vom Mittelalter, wo das angefangen hat, also wo, da gab es schon so eine Gattung, das Morgenlied, so auf Mittelhochdeutsch, wo eben der Ritter und die holde Frau hatten eine Affäre, der Ritter musste gehen, weil ein anderer Ritter sonst mitbekommen hätte. Also da gibt es wunderschöne Slafest du Friedel Sire, ist irgendwie die erste Zeile von einem berühmten Mittelhochdeutsch halt. Aber das gibt es eben immer noch. Also es gibt eben immer noch Lyrik, die in den Morgenstunden passiert. Ein anderes Beispiel, Sylvia Plath, die halt in den 1960er Jahren schreibt, die kurz vor ihrem Selbstmord, also sie ist in einer unfassbar verzweifelten Situation, hat zwei Kinder und wacht und fängt halt morgens an zu schreiben, während die Kinder noch schlafen, weil sie sonst keine Zeit hat. Also ein klassisches Problem, gerade für Schriftstellerinnen. Und die dann eben in diesen Morgenstunden unfassbar intensive, also wirklich die besten Gedichte ihres Lebens schreibt. Also da ist der Morgen dann aus dem Zwang heraus, dass sie sonst keine Zeit hatte, ist der Morgen, die Stunden nach dem Aufwachen, dann eben eine enorm kreative Periode.
Das hört man immer wieder von Schriftstellern, dass sie morgens zu nachtschlafender Zeit eben wegen der Kinder dann anfangen zu schreiben. Es geschehen aber auch schlimme Dinge in dieser Zeit, die Schlafwandlermorde zum Beispiel, ganz übel.
Ja, ja. Also da weiß ich auch nicht genau. Also das ist natürlich ein Thema seit Jahrhunderten, dass eben Menschen in der Nacht oder früh am Morgen ihre Partnerinnen, Partner umbringen, weil sie glauben, das wären Geister oder weil sie gar nicht wach sind. Und dann gibt es irgendwie Gerichtsprozesse und da wird hin und her argumentiert, waren die jetzt schon wach oder waren die nur so halb aufgewacht, waren das Schlafwandler oder nicht. Eine sehr interessante Diskussion. Mhm. So eine richtige Meinung habe ich dazu nicht, da bin ich nicht Fachmann genug.
Also dieser Traumbereich, das ist ja sowieso so ein eigenes Gebiet. Da haben Sie auch, fand ich, erstaunlich nochmal die aktuelle Weltpolitik sogar mit reingebracht. Also da gibt es eine israelische Traumforscherin, von der Sie erzählen, die ihren Kindern gar nicht erzählen will, was da am 7. Oktober passiert ist. Oder ein Traumsammler aus der Ukraine, darüber haben wir ja auch schon mal in der Lesart berichtet, ist mir dann eingefallen. Und was der da rausfindet, was die Menschen da zu Beginn des Krieges oder überhaupt während der Zeit da träumen, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das, was wir da im Traum machen, vielleicht viel weniger symbolisch ist, als Freud dachte, oder?
Ja, genau. Also das, also die israelische Psychologin, mit der ich gesprochen habe, die hat da so ein Projekt gehabt. Früher dachte man immer, zum Beispiel ausfallende Zähne, wenn man davon träumt, dann werden irgendwie Verwandte sterben. Oder Freud hat gesagt, das wären Masturbationsschuldgefühle. Und sie hat halt gesagt, eigentlich sind das wahrscheinlich nur Zahnprobleme. Also wer öfter von ausfallenden Zähnen träumt, sollte vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Und der Bohdan Chmielowitsch in der Ukraine, mit dem ich gesprochen habe, genau, der hat eben auch die Träume von Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt im Krieg gesammelt und analysiert und wie die das eben verarbeiten. Aber das also das Schöne an ihm war, dass er eben nicht nur ein Traumsammler ist, ein Wissenschaftler über Träume, sondern eben auch über sein eigenes Aufwachen so unwahrscheinlich schön berichtet hat. Also schön und schrecklich natürlich. Also wie, aber eben dadurch, dass er sich so selbst beobachtet hat, wie er wach wird immer, weil er denkt, es wäre ein Luftalarm, dann ist es doch keiner und dann liegen bleibt und eigentlich aufstehen sollte, es dann aber doch nicht macht. Und das war eben so eine, das war mir wichtig in dem Buch, einfach diese großen historischen Zusammenhänge zusammenzubringen mit so ganz privaten, intimen Erfahrungen.
Und das machen Sie ja auf eine ganz besondere Art. Also man hat es jetzt sicher schon gemerkt, wir springen so von Thema zu Thema und das machen Sie auch im Buch. Also Sie erzählen nicht chronologisch so eine Geschichte des Aufwachens, wie soll das auch gehen, sondern Sie reißen mal was an, dann kommt was anderes rein. Es ist ein bisschen wie so ein Mosaik und ich dachte auch so ein bisschen wie wenn man aufwacht.
Ja, also die Chronologie ist schon so in den Kapiteln. Also es gibt halt, aber am Ende kommen dann halt zwei Kapitel, die ich sehr wichtig fand. Einmal ins Bad und einmal zum Frühstück, weil irgendwie man ist halt, wenn man aufwacht, ist man ja nicht sofort total da. Also man braucht ja so eine Viertel oder eine halbe Stunde, sagen auch Schlafmediziner, bis das Gehirn voll hochgefahren ist. Also sind diese Momente dann im Bad und im genauso oder beim Frühstück genauso wichtig. Und ich fand es dann auch eben wichtig zu erzählen, wie überhaupt das Badezimmer entstanden ist. Es gibt es auch noch nicht so lange, das Wasserklosett, der Spiegel, irgendwie das gehört eben alles dazu, zu einem modernen Aufwachen, wie wir es heute
machen. Und machen Sie jetzt was anders morgens, seit Sie sich da so intensiv damit beschäftigt haben? Oder haben Sie den ultimativen Tipp, was man beim Aufwachen beachten sollte? Also es ist ja kein Ratgeber, aber nee, vielleicht haben wir eine tiefere Erkenntnis gefunden.
Also es ist auch wieder so wie bei diesen Morning Pages. Also ich erinnere mich öfter an meine Träume und schreibe die öfter auf. So, das ist irgendwie toll. Und dadurch erinnere ich mich auch viel öfter. Also das wäre ein Tipp, wenn man das macht, erinnert man sich tatsächlich öfter, wenn man das aufschreibt. Selbst wenn man am Anfang nur schreibt, ich konnte mich nicht erinnern, trägt das dazu bei, dass man sich öfter erinnert. Aber wie gesagt, ich weiß auch da nicht, ob das einen zu einem besseren Menschen macht oder nicht. Also man lernt sich selbst besser kennen, aber ich habe auch unfassbar langweilige Träume. Also man kann es versuchen, es eröffnet auf jeden Fall so eine Tür und man lernt was über sich, würde ich jetzt sagen.
Christoph Ribbert, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.
Und das Buch In den Tag, eine kurze Geschichte des Aufwachens, ist beim Insel Verlag erschienen. Es hat 166 Seiten und kostet 20 Euro.
Neue Krimis.
Also Edward hat es über ein Stipendium an die Uni in Cambridge geschafft und merkt dort aber schnell, den Lebensstil der Freunde, die er dort gefunden hat, den kann er sich eigentlich nur leisten, wenn er für sie arbeitet. Und so beginnt dann auch Johnny Sweets Der Kellerby Code, nämlich damit, dass Edward de facto ein Kammerdiener ist. Der erledigt die Wäsche, Botengänge und so redet er sich ein, irgendwie mit dazuzugehören. Aber diese Dynamik stößt dann an ihre Grenzen, als sich seine Freunde Robert und Stanza verloben. Und das, obwohl Robert ganz genau weiß, dass Edward schon seit Jahren heimlich in Stanza verliebt ist. Ab dem Punkt kommt also Wut ins Spiel und ohnehin sind sich diese beiden Männer gar nicht mal so unähnlich. Die haben nämlich beide in ihrer Vergangenheit ein Geheimnis, das die Macht hat, ihren Ruf für immer zu zerstören. Vielleicht erinnern sich manche noch an den Hype um Saltburn, der Film von 2023. Das war so eine Satire, die spielte in einem Fantasy-England, das eigentlich nur aus Herrenhäusern und Elite-Universitäten zu bestehen scheint. Und darin gibt es dann einen Außenseiter, der ganz unbedingt dazugehören will. Und hier ist das ganz ähnlich und ruft natürlich noch viel mehr Klassiker-Referenzen auf. Ja, man denkt an der talentierte Mr. Ripley oder noch offensichtlicher an die Romane von P.G. Woodhouse über diesen Kammerdiener Jeeves. Edward wird hier sogar Jeeves genannt. Und der Einfluss dieser Romane, der schlägt sich bis auf die Sprache von Der Keller Be Code durch. Also die ist auch oft super theatral, dekadent, manchmal sogar ein bisschen schwülstig. Und es gilt für die Beschreibung des titelgebenden Anwesens, also das Keller Be House, ganz genauso wie dafür, wenn eine menschliche Leiche in der Kompostieranlage entsorgt wird. Die Figuren von Johnny Sweet, die haben denen von Woodhouse eine Sache voraus. Und zwar sind das doch am Ende mehr als Stereotypen. Vor allem Edward, das ist ein Mann unter immensem Druck, der entwickelt Schuldgefühle, der kreist die ganze Zeit um diese eine Frage, wo verläuft eigentlich die Linie zwischen seiner perfekt verkörperten Jeeves-Rolle und dem, was doch seine eigentliche, tatsächliche Persönlichkeit ist. Und dadurch hat Der Keller Be Code einerseits die saftige Kapitalismuskritik, die man in so einer Satire auch genauso erwartet. Und obendrauf gibt's aber noch, und ich finde, das macht aus diesem Buch doch noch mal viel mehr als nur so ein oberflächliches Vergnügen. Und zwar legt Der Keller Be Code so eine Art inneres Klassensystem frei. Also all die vielen Schichten von dem, was wir glauben zu sein, von dem, was wir glauben sein zu müssen und dem, was wir lieber tief in unserem Inneren verbergen.
Johnny Sweet, Der Keller Be Code, aus dem Englischen, übersetzt von Andrea Stumpf, erschien beim Surkamp Verlag für 18 Euro. Und dieser Titel ist im Februar neu auf Platz 9 in unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen. Und mehr neue Krimis finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vom Schicksal jüdischer Kommunisten und vom Leben der Kinder von Holocaust-Überlebenden hat die Straßburger Schriftstellerin Barbara Honigmann immer wieder erzählt. Es ist das Lebensthema in ihrem vielfach ausgezeichneten Werk. Jetzt ist ein neuer Erzählband von ihr erschienen. Mischka, drei Porträts heißt das Buch und Jörg Margenau hat dieses schmale Bändchen gelesen. Herr Margenau, bleibt Barbara Honigmann denn ihrem Thema treu oder wovon erzählt sie in Mischka?
Ja, ich glaube, da kann man bei ihr sehr sicher sein. Es geht auch in diesem Buch um das Jüdischsein und in drei verschiedenen Geschichten oder Porträts blickt sie da mit drei verschiedenen Perspektiven drauf. Wie immer ist es bei ihr sehr stark autobiografisch grundiert oder geprägt. Sie selber kommt als Ich-Erzählerin und Erinnernde auch darin vor. Sie ist ja 1949 geboren in Ost-Berlin in einer kommunistischen Familie, die zur Führungsschicht der DDR gehörte und die aus dem Moskauer Exil zurückkehrte. Und das Spezifische in dieser Familie war, dass man eben Kommunist war und über das eigene Jüdischsein genauso wenig gesprochen hat wie über die Erfahrungen unter dem Stalinismus, wie Freunde dort verschwunden sind und wie man sich wegduckte, um irgendwie überhaupt zu überleben. Das alles war kein Thema und in dieses Schweigen hinein ist sie aufgewachsen und ging dann 1984 nach Straßburg, mit einem dreifachen Sprung, wie sie damals schrieb, aus dem Osten in den Westen, aus Deutschland nach Frankreich und aus der Indifferenz der Säkularität in die jüdische Lebenswirklichkeit und in die Tradition hinein. Und all diese verschiedenen Ebenen, die spielen eben auch jetzt in dem neuen Buch eine Rolle.
Also das ist quasi der Hintergrund des Ganzen. Aber wer ist denn jetzt diese Mischka, die dem ganzen Band jetzt diesen Titel gibt?
Das ist eine Freundin der Eltern und das ist die erste und längste Geschichte, in der diese Mischka porträtiert wird und ihre Lebensgeschichte, ihre dramatische, tragische Lebensgeschichte erzählt wird. Sie gehörte zu einem Kreis oder Kosmos oder Universum von Kommunisten, die sich Ende der 20er Jahre in Berlin kennenlernten und dann aber auch wieder in alle Himmelsrichtungen auseinandergeschleudert wurden. Mischka ist in Riga geboren, dort als bürgerliche Tochter eines Holzhändlers, lebte dann in Moskau und wurde unter Stalin 1936 verhaftet, weil sie mit einem Kommunisten, einem deutschen Kommunisten verheiratet war, der als Trotzkist galt. Und das war dann schon Grund genug. Und sie war 10 Jahre in Lagerhaft und anschließend 10 Jahre deportiert in der Verbannung in Sibirien und durfte nicht zurückkommen. Während alle anderen nach 45 eben dann wieder ihr voriges Leben versuchten aufzunehmen, eben auch die Eltern von Barbara Honigmann, die dann nach Ost-Berlin zurückkehrten, blieb sie da in der Verbannung und hat ihren Mann, den Kommunisten Kurt Müller, erst 44 Jahre nach 1933 wieder getroffen, auf Vermittlung von Heinrich Böll. Mischka hatte eine Küche und Küchen spielen in diesem Buch überhaupt eine wichtige Rolle als Begegnungsorte in Moskau, in der sich die dissidentische Szene, die russische dissidentische Szene traf. Da waren im Grunde alle Leute, die auf sich hielten und Barbara Honigmann als Studentin und Vermittlung über ihre Eltern, eben diese Bekannte, kannte sie. Sie kam immer wieder nach Moskau. Sie schrieb damals eine Dissertation über den Theatermacher, Meyerhold, Sevolod Meyerhold, und versuchte da dann Kontakte zu kriegen. Da war unter anderem auch Solzhenitsyn in dieser Küche, Jewgeni Jewtuschenko, Jewgenia Ginsburg, Lev Kobelev, der dann später nach Deutschland kam und bei Heinrich Böll wohnte, mit ihm befreundet war. In diesen Kreisen verkehrte sie und da eröffnete sich ihr der schwarze Kern des Kommunismus, von dem sie eben nichts wusste, von der Verfolgung, von der Ermordung, von der Zerstörung dieser kommunistischen Idee in dieser Küche, die gleichzeitig eben auch eine jüdische Geschichte hatte. Und das ist dann das, was Mischka auch mit dem Buch verbindet. Sie ist Jüdin, wie alle anderen Hauptfiguren in diesem Buch auch.
Da, an ihr zeigt sich ja irrsinnig viel Zeitgeschichte und Kulturgeschichte. Ist das bei den anderen Porträts auch so?
Also diese Mischka-Geschichte, die zieht einem wirklich die Schuhe aus, was sie erlebt. Das Schöne daran ist, dass sie dann 100 Jahre alt wurde und 2005 erst starb, als ob sie die ihr geraubte Zeit dann hinterher sich doch noch auch gegönnt hätte. Bei den anderen Figuren, da geht es eine zweite Porträtgeschichte, die heißt Max und Yvette. Das sind zwei alte Leute aus der Straßburger jüdischen Gemeinde und über sie erzählt Barbara Honigmann von der Verfolgung, von der Flucht, von Verstecken in Frankreich und vom Überleben der Nazi-Okkupation in diesen Jahren. Und sie erzählt von der inneren Struktur der jüdischen Gemeinde selbst, die sich eigentlich aus drei Elementen zusammensetzt, nämlich den askenasischen Juden, die eben mit der Holocaust-Geschichte zu tun haben, die oft Einzelne sind, weil sie die ganze Familie verloren haben. Von den Sephardim, die aus Nordafrika eingewandert sind und die mit großen Familien kommen und von dem Holocaust eigentlich wenig wissen und eine ganz andere Geschichte mitbringen. Und als drittes Element die aus Osteuropa gekommenen Chassidim, die der orthodoxen, traditionalistischen jüdischen Religion anhängen. Und wie das dann wiederum in dieser Gemeinde doch auch zu inneren Spannungen führt. Das ist auch ein Thema in dieser zweiten Geschichte.
Und wie beschreibt sie denn das? Wie sind diese Porträts komponiert?
Das sind immer, sie nennt das Porträts, ich würde es eigentlich kurze Erzählungen oder Geschichten, Lebensgeschichten nennen. Die dritte Geschichte, um das noch zu erwähnen, die handelt von den Nachgeborenen der zweiten Generation, zu denen sie selber ja auch gehört. Und da ist ein gewisser TH, der da beschrieben wird und der eigentlich in sich in eine Obsession flüchtet. Und diese Kinder, die sind ja alle auch so ein bisschen getarnt. Die haben dann sehr deutsche Namen bekommen von ihren Eltern, wie Peter, Thomas, Klaus oder Wolfgang, und so heißt dieses Kapitel auch. Also die Assimilation nach 45, die auch mit einer fast schon Verleugnung der eigenen Geschichte und auch der Verfolgtheit einherging und die zu großen psychischen Verwerfungen geführt hat in dieser Generation. Davon handelt diese dritte Geschichte. Das sind alles Texte, die eben von ihr selber ausgehen, weil sie ist die Beobachterin, die Erzählerin und gleichzeitig ist sie aber auch nüchtern und distanziert genug, um all diese Lebensgeschichten einfach auch sehr kalt und gleichzeitig aber auch mit Nähe und großer Empathie zu erzählen. Sie ist eine ganz klassische, einfache, klare Erzählerin und das ist die außerordentliche Qualität dieser Texte.
Jörg Margenau war das über Barbara Honigmanns neues Buch Mischka, drei Porträts, erschienen beim Hansa Verlag für 22 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Tanja Jotzwiak. Ich komme aus Pfaffenhofen an der Ilm. Ich lese gerade von Tracy Dion das Buch Legendborn. Das ist ein Zweiteiler aus dem fantastischen Literatur. Es handelt um ein junges Mädchen, welches vor kurzem ihre Mutter verloren hat, auf tragische Weise, und wie sie das Ganze so verarbeitet. Sie wechselt dann vom Heimatort an eine Uni, die auch ihre Mutter besucht hat, und versucht so ein bisschen auf den Spuren ihrer Mutter zu wandeln. Das Ganze stellt sich dann so heraus, dass es an dieser Uni wohl einen Geheimorden gibt. Eine fantastische Geschichte um das Gute und das Böse, um Ritter und um Dämonen und um viel Fantasy. Also es ist das erste Mal, dass ich von ihr was lese, aber sie macht es ganz gut.
Tanja Jotzwiak liest in Pfaffenhofen Legendborn, der geheime Bund von Tracy Dion, erschien beim Heine Verlag in einer Übersetzung von Beate Brammertz. 738 Seiten kosten 16 Euro.
Years ago, I left the wide, flat fields of rural Minnesota for the island of Manhattan to find the hero of my first novel.
Die amerikanische Schriftstellerin Siri Höstwedt war das. Sie erzählt, wie sie als junge Frau von Minnesota nach New York kam, neugierig und getrieben vom Drang, die Hauptfigur für ihren ersten Roman zu finden. Und das war ja Die unsichtbare Frau, 1993 auf Deutsch erschienen. Inzwischen gibt es viele, viele weitere wichtige Romane von Siri Höstwedt. Auch als Essayistin und Wissenschaftlerin ist sie weltweit anerkannt. Und jetzt kann man sie noch mal ganz anders, auch persönlicher kennenlernen, in einem Dokumentarfilm, der heute Abend Weltpremiere bei der Berlinale hat, Dance Around the Self. Gedreht hat ihn Sabine Liedl und mit ihr bin ich jetzt in unserem Studio auf der Berlinale verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Liedl.
Ja, herzlich willkommen. Ich danke, dass wir hier zusammen sein können und kurz über den Film sprechen, kurz so vor der Premiere. Das ist sehr aufregend.
Ja, schön. Wer Siri Höstwedt schon mal getroffen hat, der weiß, das ist eine sehr beeindruckende, irgendwie auch ein bisschen respekteinflößende Person. Und Sie haben ja schon 2018 einen Porträtfilm über Ihren Mann, über Paul Auster gemacht. Ist dieses Projekt jetzt daraus entstanden?
Ja, man kann so sagen, das ist natürlich, also erstmal ist wirklich Siri Höstwedt eine respekteinflößende Person. Und es war auch schön, dass der Weg so, ja, es war natürlich, ich habe erstmal den Film über Paul Auster gemacht und das eins führt zum nächsten. Es gab ein sehr schönes Porträt über Siri Höstwedt bereits auf Arte und es war dann irgendwie klar, dass wenn ich etwas mache über sie, dass es dann auch ein Kinodokumentarfilm werden soll. Und es hat dann auch natürlich durch diese ganzen Schicksalsschläge, die dann auch irgendwie eingetroffen sind, auch wirklich, es war wichtig, dass wir uns kannten und dass sie vertraut ist mit mir und dem Film vertraut und ich ja dann auch eben weiter drehen konnte, wo Paul Auster dann krank geworden ist und schließlich ja dann auch verstorben ist.
Es geht ja zunächst im Film erstmal nur um Siri Höstwedt allein. Also sie liest immer mal wieder aus verschiedenen Büchern und von da ausgehend geht es ins Gespräch und dann gibt es Zeichnungen von ihr. Sie kann ja ganz toll zeichnen und die lassen sie so lebendig werden im Film. Wie sind diese Ideen entstanden? Hat sie da auch selbst was beigetragen?
Nein, in dem Fall muss ich sagen, das war, hat sie mich komplett machen lassen. Und Siri ist auch so, dass sie sehr, also die ist sehr bei sich in ihren Themen und die will in ihrem Kopf bleiben. Die hat jetzt da keine Lust, da sich jetzt groß, das hat sie mir vollkommen überlassen und konnte sich das auch gar nicht so richtig vorstellen, was ich da vorhab, was auch schön ist, weil da war das dann auch wunderbar, wo sie den Film zum ersten Mal gesehen hat und ihre Zeichnungen dann eben auch so lebendig wurden. Und das hat sie sehr gefreut, weil die immer so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit hatten. Das geht immer natürlich eher um ihre Romane. Und sie hat aber ja in ihrem letzten Roman, damals auf Deutsch, ja auch ganz viel Zeichnungen drin gehabt. Die waren ja Teil der Geschichte. Und das bot sich natürlich total an, dass ich die da auch integriere. Und dann hat sie mir ihre Zeichnungen auch gezeigt, die sie als junge Frau oder sogar schon als Kind und Jugendliche gemalt hat oder gezeichnet hat. Und das war toll für mich als Ergänzung zu ihren Geschichten.
Und die beiden, also nach einer Weile taucht dann natürlich auch ihr Ehemann Paul Auster auf, die zeigen ihnen auch noch ganz andere Sachen. Sie blättern zum Beispiel in Fotoalben, da habe ich auch mal einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Film.
Our crazy little wedding.
Oh, our wedding.
Yes.
I wore white shoes for the only time in my life since I was a little boy.
You look pretty dashing, Pa.
Also da schauen die beiden ein Fotoalbum an mit Hochzeitsfotos und Paul Auster sagt, dass er doch da weiße Schuhe anhatte, wahrscheinlich zum zweiten Mal in seinem Leben. Das wirkt alles total echt und unverstellt. Wie haben Sie das geschafft, den beiden so nahe zu kommen?
Ja, also das ist ja sehr viele Jahre dann auch, ne? Der Film wurde über 4 Jahre gedreht und wir waren natürlich immer wieder im Kontakt zusammen und diese Szene habe ich jetzt auch alleine mit ihnen gedreht. Das war wirklich kurz bevor Paul Auster verstorben ist, es war nur einen Monat vorher und ich habe sie da alleine mit der Kamera aufgesucht und habe gesagt, ich bin eh in New York und wenn es irgendwie geht, dann komme ich vorbei und dann haben wir das gedreht. Mhm. Und auch das Interview mit Paul Auster und so, das war eine schwierige Zeit, aber die beiden, sie hören das ja schon, die Stimmen, wie sie reden, wie sie zusammen sind, das ist irgendwie herzerweichend und sie sind einfach auch so kluge, tolle Menschen. Das war einfach auch ein großes Geschenk und einfach ganz besonders.
Ja, auch wie Sie über diese Erkrankung und den Krebs von Paul Auster sprechen, da hatte ich auch noch mal hier einen kurzen Ausschnitt.
My husband, Paul, got sick. And I had traveled again. I had traveled to Sweden and traveled to Chile. And while I was in Chile, he was hospitalized with pneumonia. And then we found out that he had cancer. So since last September, I've pretty much been living in what I've called in public and to friends, cancer land.
Also da erzählt Siri Höstvedt, wie sie eben erfahren haben, dass Paul Auster an Krebs erkrankt ist und dass sie seitdem in Cancer Land, also Krebsland, leben. Das hat mich nochmal total berührt, dass sie auch so eine tiefe Krise in Sprache übersetzen, so kreativ. Und das erzählt sie ja auch im Film, dass sie schon im Monat nach Paul Austers Tod darüber schreiben musste. Das sind wirklich zwei Menschen, bei denen Schreiben eine Lebensform ist, nicht, Frau Liedl?
Ja, absolut. Und das war auch das, was ich unbedingt in einem Film erzählen wollte. Dieses Leben miteinander, auch in diesem Haus und wie sie miteinander kommunizieren und sich trotzdem auch so viel lassen. Also eben, Siri erzählt ja dann in dem Film eigentlich auch, dass Paul ja mit dem letzten Roman Baumgartner, den er noch geschrieben hat, bevor er erkrankt ist, ja eigentlich so ein bisschen etwas vorwegnimmt, was Siri dann eigentlich nach seinem Ableben widerfährt, die Trauer. Er nimmt die Trauer seiner Frau vorweg und er schreibt sie diesem Baumgartner hin und dass sie darüber nie gesprochen haben, dass sie sich lassen konnten, dass sie sich diese Welten lassen konnten und trotzdem miteinander so verbunden sind. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Sie konnten sich miteinander entwickeln und lassen und trotzdem zusammenbleiben. Ja, das ist besonders, finde ich. Mm. 40 Jahre.
Ja, auch, dass sie eben ihnen erlaubt haben, dass sie auch nach Paul Austers Tod nochmal drehen konnten. Sie waren ja auch bei der Trauerfeier oder haben Siri Höstvedt dann für ein Filmprojekt von Wim Wenders begleitet. Das fand ich erstaunlich, dass sie dafür offen war, denn man sieht ja ihre Trauer. Wie war das für Sie, da mit ihr zu arbeiten?
Ja, wir haben uns in Norwegen getroffen. Das war wirklich auch erstmal gut, dass wir uns auf neutralen Ort erstmal getroffen haben, um darüber ein Interview zu führen. Dieser magische Ort, wo dieses Hexenmahnmal von Peter Zumthor steht, wo auch eben ein Kunstwerk von Louise Bourgeois steht, das war auch lustigerweise, war das eine Parallelanfrage an Siri sozusagen, da wollte ich schon seit 3 Jahren mit ihr hin und eben weil ja so viele, das war ja wirklich, wir konnten oft nicht vorher planen, wann drehen wir jetzt, fliegen wir jetzt los, das war wirklich sehr schwierig erstmal und da haben wir uns dann dort getroffen und Siri drehte da erst mit mir und dann mit Wim Wenders, das war schon wahnsinnig und dort haben wir dann diese Interviews geführt darüber und das war für sie schon ganz klar, dass sie hat ein Bewusstsein dafür, dass sie das teilen will und ist da durchgegangen. Das war sicher schmerzhaft, aber auch, es ist ihr Weg. Das ist auch wie mit der Krankheit, auch diesen Tod und eben Ghost Stories. Da war ihr schon ganz klar, den Titel und so wird das heißen. Und da hat sie das verarbeitet. Das ist ja auch ihr Instrument. Also damit leben sie. Das ist das Schreiben und das ist dann auch der Weg, darüber zu schreiben und auch damit sich einfach in ja, in diese Bewusstsein, dass das Bewusstsein sozusagen auch zu verschärfen und nicht abzulenken oder so, ja.
Und heute Abend ist die große Premiere bei der Berlinale und da wird Ciri Hoestvedt auch dabei sein. Sabine Liedl, ich nehme an, da freuen Sie sich drauf.
Ja, natürlich. Ist ja auch ein Film, da geht es ja auch um Sichtbarkeit und Sichtbarkeit, genau, um Frauen. Wir haben ja auch noch 3 weitere Künstlerinnen eingeladen, sozusagen als Protagonistin in diesem Film. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil auch natürlich die Literatur immer auch gerne so wie, ach, da geht ja keiner ins Kino und da kriegt man nicht die große Masse und muss man ja irgendwie mindestens Dokumentarfilme über Musik machen. Und ich möchte mit diesem Film zeigen, dass es sich lohnt, Geschichten zu erzählen, auch vorgelesen zu kriegen und die zu bebildern. Und Welten, wir haben Welten eröffnet. Ich hoffe, das macht Spaß eben und neugierig und auch, ja, es ist auch unterhaltsam. Es ist nicht nur komplex, es ist hoffentlich auch eben auch unterhaltsam.
Und tatsächlich sehr, sehr anregend, Sabine Liedl. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Ihre Premiere heute Abend bei der Berlinale. Dance Around the Self heißt der Film von Sabine Liedl. Es gibt dann auch einige Vorstellungen noch auf der Berlinale und am 3. April kommt der Film ins Kino und die Ghost Stories, die auch geklungen sind in unserem Gespräch, die erscheinen dann Mitte März im Rowohlt Verlag. Und jetzt nochmal was ganz anderes. Wir schauen nach Trenčín in der Slowakei. Das ist ja in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt. Und der einzige Autor, der dort auch im Ausland gelesen wird, ist Lukas Kabala. Und im heutigen Literaturfeature über Trenčín und die slowakische Literatur, da zeigt er unter anderem seine Stadt und die auch die Villa seiner Eltern ist und in seinem aktuellen Roman Denkst du noch an Trenčín vorkommt.
Laura war sich jedoch ganz sicher, dass sie diese alte Villa unheimlich faszinierend fand. Am liebsten mochte sie es, wenn niemand sonst da war. Dann lief sie die Treppen hinauf und hinunter, auf die Terrasse, in die Mansarde, schaute in jedes einzelne Zimmer. Dann klimperte sie lässig ein paar Takte auf dem Klavier, nur so im Vorübergehen, als wäre sie eine großartige Pianistin, die aus einem einzigen Ton die vollständige Anamnese des schwarzen Flügels heraushören könnte. Oder sie drehte die Musik ganz laut auf und tanzte zwischen den Regalen entlang. Alles ist auch in Wirklichkeit da. Der Salon mit dem Klavier, das Mansardenzimmer unter dem Dach, von dem aus man auf die Terrasse mit dem berückenden Fernblick treten kann, das knarzende Parkett. Und selbst das Antiquariat gibt es, nur nicht hier in der Villa. Am anderen Ende der Stadt steht es. Lukas Zabala betreibt es zusammen mit seinen Eltern. Die Schriftstellerei ernährt ihn nicht und erst recht nicht in der kleinen Slowakei mit ihrem winzigen Markt für Belletristik.
Und mehr von der Entdeckungsreise durch Trenčín, der neuen Kulturhauptstadt Europas, heute Abend im Feature von Kilian Kirchgessner um 19:30 Uhr.